Als wir auf den Deich traten, blendete mich einen Moment lang das Watt. Der Himmel spiegelte sich in dem feuchten Film, den das zurückweichende Meer auf dem schlammigen Boden hinterließ, und die Priele reflektierten das Licht und zogen glimmende Goldadern. Melanie ließ sich davon nicht ablenken. Zielstrebig lief sie vor uns her, sie marschierte über die Deichkrone, spähte Vögel aus, zeigte uns Brandgänse, herumtippelnde Sandregenpfeifer, schnatternde Tafelenten, eine auffliegende Gruppe Austernfischer. Vor allem die Möwen hatten es ihr angetan. Heringsmöwe, Silbermöwe, Sturmmöwe, Lachmöwe, Zwerg- und Mantelmöwe, sie wirbelte die Begriffe in unsere Richtung, sprach von Unterschieden, von gelben, braunen, grauen Beinen, von Lockrufen, Balzgesängen, Warnschreien, von Schnabellänge und von Brutzeiten, von Flugkurven, Jagdverhalten, Farbschattierungen im Federkleid. Ich schrieb noch immer mit. Längst war mein Blatt vollgekritzelt und ich notierte mir Stichworte auf der Rückseite eines rosafarbenen, fotokopierten Werbezettels, den mir eine der Besucherinnen zugesteckt hatte. Ich setzte den Stift kaum noch ab. Ich schrieb und schrieb. Als wir schließlich den Deich verließen und ins Watt hineinliefen, war in meinem Kopf ein Rauschen, wie ich es sonst nur manchmal beim Bücherlesen bekam. Hätte ich es je zu beschreiben versucht, hätte ich von Babel gesprochen, von einem vielstimmigen, sich anstauenden Fremdflüstern in meinem Kopf. Es war ein Buchstabenschmerz, den ich mir da zufügte, wenn ich an einem Nachmittag nicht absetzte und, den Blick stur auf die Seiten geheftet, mechanisch umblätternd, zwei, drei Bücher hintereinander verschlang. Die Stimmen schoben sich dann übereinander mit getürmten Worten und Sätzen, mit auseinanderbrechenden Bedeutungen und losgelösten, sich verkantenden Hieroglyphen. Immer höher und waghalsiger schachtelten sich Silben und Schriftzeichen in meinem Kopf auf. Sie griffen ineinander, wurden kyrillisch und unentzifferbar. Es pochte und dröhnte und stapelte sich in meinem Hirn und meist ging ich zu Boden. Meist lag ich schließlich mit kühlem Waschlappen auf der Stirn hinter zugezogenen Fensterläden. Ich wand mich und schluchzte, bis plötzlich der Turmbau Risse bekam, bis er schwankte und kippte und die ganze Teufelsarchitektur einbrach oder absank und schmolz und alles leer wurde, endlich ganz leer.
Vielen Dank, Christiane Neudecker, für einen Ausschnitt aus der Sommernovelle. Ein Buch, das uns im Sommer an die Nordsee führt. Ist es für Sie ein Ort, der eine besondere Bedeutung hat für Sie auch?
Die Nordsee ist auf jeden Fall für mich so eine Art Sehnsuchtsort. Also da will ich immer hin, da bin ich sehr gerne und kann ich den Kopf auslüften oder neue Bücher ersinnen und schreiben und laufen. In diesem Fall allerdings muss man sagen, dass es ja auch noch 1989 ist. Insofern wäre es nicht nur eine Reise an die Nordsee, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit.
Diese Stimmung der späten 80er Jahre, die beschwören Sie da sehr gut herauf in diesem Buch. Also wer diese Zeit selber miterlebt hat, der kann sich, glaube ich, da an vieles sehr gut erinnern. Die Verunsicherung, die es nach Tschernobyl zum Beispiel gab, das Challenger-Unglück, also wie das Space Shuttle explodiert ist, saurer Regen spielt eine Rolle. Haben Sie diese Zeit eher für die, die damals mit dabei waren, in Erinnerung rufen wollen oder für die, die es nicht erlebt haben, auferstehen lassen wollen?
Es funktioniert lustigerweise beides, bekomme ich jetzt von den Lesern so die Rückmeldung. Also einerseits meine Generation, die tatsächlich ähnlich wie die beiden Hauptdarstellerinnen 89 auch so 15, plus minus 15 waren und tatsächlich noch selber so im Schlagschatten standen von eben zum Beispiel Tschernobyl. Andererseits aber auch junge Leser, die diese Zeit eben nicht erlebt haben und die das sehr interessant finden, sich da mal reinzufühlen sozusagen. Ja, und dann auch wieder die ganz ältere Generation. Ja, letzten Endes beim Schreiben mache ich mir immer nicht so viele Gedanken, wer das jetzt genau lesen soll. Es ist eher so ein abstraktes Lauschen, auf das ich dann hinschreibe.
Im Mittelpunkt steht ja als Erzählerin sozusagen ein 15-jähriges Mädchen. Panda ist ihr Spitzname. Zusammen mit ihrer Freundin Lotte reist sie an die Nordsee, um dort auf einer Vogelforschungsstation freiwillig mitzuarbeiten. ich hatte das Gefühl, es gibt so eine Art Grundkonstellation, nämlich es geht eigentlich ein bisschen um jugendlichen Idealismus und abgeklärtes Erwachsenensein oder vielleicht auch so ein bisschen so eine Bigotterie, die die Jugendlichen sehr so bei den Erwachsenen entdecken. Ist denn der Idealismus nur was in der Jugend oder was in einer bestimmten Phase des Lebens stattfindet?
Ich glaube oder hoffe, dass man sich den Idealismus auch bewahren kann oder zumindest ein Echo davon auch bewahren sollte. Und deswegen war es auch ganz wichtig, dass das Buch eben in dieser Zeit spielt. Denn da war es ja so, also ich kann mich erinnern, dass wir damals mit 15 auch dachten, die Welt geht morgen unter. So, und keiner tut was. Warum tut denn keiner was zum Teufel? Und ja, und dann wollten wir irgendwo anfangen. Also ich hatte genau diesen Lebensgeist auch, den die beiden Mädchen da haben, den hatte ich damals auch. Natürlich ist es schon so, dass man irgendwann dann feststellt und feststellen muss leider, dass die Erwachsenen auch mit Wasser kochen. Und es gibt einen Moment, wo die beiden sich fragen, wann passiert das? Wann kippt das? Also weil die können ja nicht alle immer schon so gewesen sein. Und trotzdem ertappe ich mich selbst auch dabei, dass der Idealismus natürlich oder vielleicht auch der Aktionismus so ein bisschen sich versandet haben über die Jahre des Erwachsenseins. Ich würde mir wünschen, auch bei mir selbst, dass ich mich wieder erinnere und manche Dinge eben dann doch tue in dem Glauben, dass auch kleine Dinge etwas bringen und die Welt verändern können.
Die Erzählerin selber blickt ja dann am Ende so ein bisschen auf, um ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, am Ende ein bisschen zurück auf diese Episode in ihrer Jugend und wirkt dann aber schon auch abgeklärter. Also sie hat dann plötzlich auch viel mehr Verständnis für die Erwachsenen.
Ich fürchte, das bleibt nicht aus, wenn man erwachsen wird. Ja, dass man halt sieht, wie sowas passieren kann, wie manche Menschen in Lebenslügen schlittern oder wie einfach dann doch manche Ideale auf der Strecke bleiben. Ich glaube aber, es muss ja eine gesunde Brücke geben zwischen dem unbedingten Idealismus der Jugend und zwischen zu starker Abgeklärtheit im Erwachsenensein. Da muss noch irgendwo was dazwischen sein. Ja, vielleicht finden wir das nach der Lektüre dieses Buches.
Eine Parallele, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass die beiden Mädchen eigentlich auch unschuldig sind, in Anführungsstrichen, nämlich auch in Liebesdingen und dann eigentlich auch auf die Erwachsenen sehr blicken, dass die sich schuldig gemacht haben.
Also ich denke schon, dass man muss dazu sagen, dass die Mädchen auch zum ersten Mal alleine von zu Hause weg sind. Und die Erwachsenen, die ihnen dort begegnen, sind eben nicht die, mit denen man als Jugendliche automatisch konfrontiert wird. Also man hat ja als Jugendliche das Familiengefüge, man hat die Eltern, man hat Verwandte, dann hat man eben die Schule und hat die Lehrer. Also so, das sind so die Erwachsenen, die einem automatisch zugeordnet werden. Und jetzt treffen sie zum ersten Mal auf Erwachsene, die sie auch in diesem Arbeitsumfeld mehr oder minder als gleichwertig behandeln. Und ich glaube, dadurch haben sie einen sehr frischen Blick. Gut, dass dann sich manche Dinge vielleicht als anders zeigen, als sie zuerst angenommen worden sind oder so. Das ist so, das muss man lernen. Ich weiß nicht, ob die Erwachsenen sich da wirklich schuldig machen. Das glaube ich jetzt nicht. Es ist vielleicht eher, dass die Mädchen ein bisschen ihre Unschuld verlieren, ist jetzt übertrieben, aber dass sich deren Blick auch ein bisschen realistischer gestaltet.
Sie haben jetzt gerade schon gemeint, dass Sie diese Stimmung oder auch diese Einstellung, wie Sie die Mädchen in dem Buch haben, sehr gut nachvollziehen können. Ich meine, Sie sind derselbe Jahrgang. Ist es dann das Buch, also Ihrer letzten Bücher zumindest, das vielleicht auch am größten was Autobiografisches mit drin hat?
Das ist immer so eine ganz schwierige Frage an den Autor. Ich würde ja behaupten, dass in allen meinen Büchern sehr viel von mir mit drin steckt. Also sofern sie vielleicht auch scheinen mögen, aber da ist so, meine Gene sind quasi immer damit verwoben. In dem Fall liegt es natürlich nahe und das Buch spielt sicherlich auch ein bisschen damit. Also man erfährt ja auch den wahren Namen der Ich-Erzählerin nicht. Was man verraten kann, ist, dass sie gegen Ende Schriftstellerin wird. Und naja, dann kann man rätseln, wie viel ich da wohl drin sein mag.
Nun haben Sie als Form für dieses Buch die Novelle gewählt, also nicht den Roman. Warum? Was hat Sie gereizt an der Form?
Das ist eigentlich meistens so, dass der Stoff mir die Form vorgibt. Am Anfang ist das immer ein sehr vages Gefühl. Da weiß man dann vielleicht, ist es eine Kurzgeschichte oder ist es ein Roman sozusagen? Und die Sommernovelle hatte ich schon sehr lange im Kopf. Es war aber zu viel für, es war zu viel für eine Kurzgeschichte und zu kurz für einen Roman, um es so ganz flapsig zu sagen. Und es gibt auch tatsächlich eine unerhörte Begebenheit. Es gibt sogar einen Falken, der auftaucht. Jeder, der mit Novellendefinitionen zu tun hat, wird wissen, was damit gemeint ist. Und ja, ich mag Novellen auch sehr. Ich mag die Form und irgendwann war klar, das ist es.
Ihnen ist es ja gelungen, diese Stimmung, also auch die Landschaft, in ganz faszinierenden Bildern einzufangen. Sie steht einem eigentlich wirklich vor dem inneren Auge. Was mir auch aufgefallen ist, dass Ihre Vogelbeschreibungen eigentlich auch sehr ausführlich sind und sehr, also sehr nuancenreich. Haben Sie eine Affinität zu Vögeln?
Ich liebe Vögel. Also es ist tatsächlich auch so, das verrate ich jetzt hier mal, dass ich auch, ich war ein bisschen älter, aber ich habe auch tatsächlich mal auf so einer Vogelstation ein Volontariat gemacht. Das war, ja, ich fand das wahnsinnig faszinierend. Also die Vielfalt, dann haben Vögel sind immer so ein bisschen auch Sehnsuchtsträger, fliegen können. Dieses Reisen, also auch gerade die Langstreckenzieher und Kurzstreckenzieher. Man muss aber fairerweise sagen, dass ich für das Buch schon nochmal recherchiert habe. Also ich bin da nicht sattelfest. Ich merke mir dann immer Anekdoten. Ich finde es dann ganz toll, dass irgendwie die Brandgänse bei den Füchsen in der Höhle mitbrüten können und die Füchse tun denen nichts und sobald sie aber rausgehen, sind sie dann der Feind und so und dann können sie plötzlich gefressen werden. Solche Geschichten, die merke ich mir. Aber man möge mir jetzt keine Möwenfotos unter die Nase halten und dann exakt fragen, welche Möwe das jetzt ist. Da kann ich die gängigen und dann hört es auch schon auf.
Genau, es heißt ja auch schon Sommernovelle. Es ist auch ein Sommerbuch geworden. Mich würde jetzt zum Abschluss noch interessieren, was wird Christiane Neudecker diesen Sommer lesen? Was hat sie sich vorgenommen?
Oh, also ich lese tatsächlich gerade einen Jugendthriller von Simone Feenstra, Du stirbst in meinem Herzen nicht. Das ist eine Autorin, die auch aus Franken kommt, die ich wiederum als meine Verlegerin kenne, weil sie in Berlin auch einen Verlag gegründet hat, der sehr geheimnisumwoben ist, das Wilde Dutzend. Und der wird, so munkelt man, von einer Geheimloge gesteuert. Und das lese ich gerade mit großer Freude und Begeisterung. Und als nächstes werde ich mir wahrscheinlich tatsächlich den wieder ausgegrabenen Debütroman von Harper Lee angucken. Da bin ich sehr gespannt drauf.